Ja, ich bin ja ein Mensch, der offen ist für alles Neue und gucke deswegen immer im Fernsehen, wo man ja alles, was neu ist, sehen kann, sehr komprimiert. Und in letzter Zeit gibt es auf den Musiksendern viele Hallo. Könnte man vielleicht mal, ich sage es ja sonst nie, aber heute sage ich es mal. Ich bin selbst ganz überrascht, dass das funktioniert. Also war es auch nicht gemeint, ihr könnt ruhig weiterhin euch zuzwickern, aber ja, es ist ja nur für die anderen, die zuhören wollen, sonst wäre es mir egal. Ja, genau, da kommen immer so in letzter Zeit viele angebliche Berliner, meistens ja West-Berliner, die davon erzählen, also so eine Rapper, die irgendwie erzählen, wo sie herkommen und warum sie so im Ort sind, als wenn das eine Entschuldigung dafür wäre. Meistens geht es eigentlich nur darum, wie sie aufgewachsen sind, nur eben in etwas unkonventionelle Worte gefasst vielleicht. Ich habe praktisch auch aufgeschrieben, wie ich aufgewachsen bin. Man könnte es auch das Alte Testament nennen, die Zeit ganz früh. Nehme ich hier in Friedrichshain, ihr seid ja alle Friedrichshainer, Lokalpatrioten, vielleicht sogar aus der Samariterstraße, der wichtigsten Straße von Berlin, nicht nur damals. Ich habe das aufgeschrieben, praktisch eine Art Rap, nur eben ohne Reime und ohne Musik, ohne Ausdrücke und einfach völlig anders, aber im Grunde genommen könnte man es auch singen. So, und das heißt, I'm still Jochi from the Block. Ist nicht sehr lustig, muss ich dazu sagen. Also ich habe die Kapitel nummeriert. 1. Vor unserem Haus stand eine rote Kirche. Ich habe euch schon gesagt, dass es sich um die Samariterstraße handelt, die ich immer im Blick behielt, denn sollte der Turm einmal kippen, wollte ich nicht getroffen werden. Man musste aufpassen, um ihm rechtzeitig ausweichen zu können. In der Kirche herrschte Pfarrer Müller Flomka, der einem gern Scherzfragen stellte und zum Beispiel behauptete, er könne höher springen als die Kirche. So weit machte er einen kleinen Satz. Seinen Nachfolger nannte ich Pfarrer Müller Eppelbaum, bis man mir erklärte, dass sein richtiger Name Pfarrer Eppelbaum war. Ja, ich dachte damals, das ist die Berufsbezeichnung des Pfarrer Müller. Meine Eltern hatten ihn im Verdacht, sie zu verdächtigen, ihn für die Stasi auszuhorchen, weil wir Wand an Wand wohnten. Zweites Kapitel. Seit ich erfahren hatte, dass das Gehirn zum Denken durchblutet werden musste, dass man sich dazu am besten auf den Kopf stellte, übte ich Kopfstand. Erst stützte ich mich noch mit dem Rücken an einer Tür ab, aber später schaffte ich es auch so, stundenlang stehen zu bleiben. Ich rechnete mir aus, mit jeder auf dem Kopf verbrachten Minute ein bisschen schlauer zu werden. Meine Geschwister hielten für Löffel mit Pudding vor die Nase, um mich von meinem Vorhaben abzubringen, aber ich widerstand der Versuchung und der Erfolg gab mir recht. Drittes Kapitel. Beim großen Kirchenbasar im Gemeindehaus gab es an einem Stand eine Kiste voller Zigarettenbilder von alten Ufa-Schauspielern. Mein Geld reichte nur für wenige Bilder von Hans Albers, Hans Brausewetter und Viktor de Kova. Deshalb kam ich immer wieder, um mir heimlich ein paar Bilder einzustecken. Als der Junge vom Stand mir schließlich dabei erwischte, kippte er die Kiste aus und ließ mich so viele Bilder nehmen, wie ich wollte. Ich hatte gesündigt und war nicht bestraft, sondern belohnt worden. Ein herrliches Gefühl. Drittes Kapitel. Auf der Rückseite vom Carré kam die Mauer vom Zentralviehhof. Nachts hörte man die Kühe brüllen, die bald geschlachtet würden. Am Eingang des Zentralviehhofs stand auf einem Schild Kindergarten, Abteilung, Schlachtung und Zerlegung. Etwas weiter kam der Forkenbeckplatz, an dessen Rückseite sich ein Stehimbiss befand, der immer von schnapstrinkenden Kriegsinvaliden umlagert war. Viele von ihnen bewegten sich in abenteuerlichen Rollstuhlkonstruktionen vorher. Diejenigen, die mit Krückstock gingen, beherrschten noch die alte Technik, den Stock fast waagerecht vorschweben zu lassen, bevor sie ihn wieder aufsetzten. In den Büschen vom Forkenbeckplatz lagen wir mit Holzgewehren auf der Lauer. Am gefährlichsten waren die Tiefflieger. Immer wenn ein Flugzeug über uns auftauchte, gingen wir in Deckung und jagten es davon. Mein Bruder und seine Freunde hatten sich als Tarnung an ihre Gewehrläufe Stofffetzen gebunden. Das ist Wurst, sagte mein Bruder. Und ich dachte noch lange, das Wort für solche Stofffetzen an Gewehrläufen sei Wurst. Das ist Wurst. Einmal schlossen wir uns ein paar Schülern aus der Klasse meiner großen Schwester an, die den Spielplatz-Schreck verfolgten, der als asozial galt, weil er immer auf einem Klobäuschen am Spielplatz kletterte und mit Steinen warf. Sein richtiger Name war Ronny mit dem Gullilöffel, weil er und seine vielen Geschwister einen Löffel an einem langen Stock besaßen, mit dem sie in den Gullis nach Schätzen fischten. Sie wurden immer von einem Schäferhund begleitet, den sie mit Liebesperlen fütterten. Ronnys Vater war Kohlenträger und wenn seine Mutter Ronny in die Kneipe schickte, um den Vater zu holen, sagte der, hau ab und gib mir das Geld. Wir verfolgten Ronny mit dem Gullilöffel bis in sein Treppenhaus. Wir waren in der Überzahl. Aber er drehte sich auf dem oberen Absatz um, grinste und warf mit Kohlen nach uns, die uns nur knapp verfehlten. Ein andermal kam ich dazu, wie er und seine vielen Geschwister an einer Brandenmauer Steine hochwarfen. Er führte das Wort und nannte einen der anderen ein S-A-C-K. Ich reimte mir zusammen, dass er ihn Sack genannt hatte, aber ich verstand nicht, was so schlimm an diesem Wort war, dass er sich scheute, es offen auszusprechen. Viertes Kapitel. Neben uns wohnte Oma Krüger. Sie führte auf dem Treppenabsatz lange Gespräche mit meiner Mutter. Wenn sie von den wöchentlichen Treffen der Volkssolidarität im Kino Kosmos wiederkam, sagte sie immer zu meiner Mutter, Frau Schmidt, kennen Sie den? Und erzählte ihr den neuesten schweinischen Witze. Mir drückte sie einen Groschen in die Hand und schickte mich zum Zeitungskiosk um die Ecke, um ihr die Pizza zu holen. Oma Krüger bewohnte nur ein schmales Zimmer. Die Wohnung hatte kein Klo. Im Winter kippte sie ihren Nachttopf aus dem Fenster in die Regenrinne und wenn die Flüssigkeit im Frühling auftaute, stank es schrecklich. Eigentlich sollte sie bei ihrem Schwager im Parterre auf Klo gehen. Er hatte die edelste Wohnungseinrichtung, Teppichböden und antike Möbel, weil er als Packer an der Requisite des Deutschen Theaters arbeitete und dort alles, was ihm gefiel, mitgehen ließ. Einmal auch einen Lügenrevolver, weswegen sich die Polizei für ihn interessierte. Sein Sohn bekam einmal eine Lebensrettermedaille, weil er ein Kind, das nicht schwimmen konnte, aus einer Baugrube gefischt hatte. Er war zur Stelle gewesen, weil er mal wieder die Schule schwänzte. Er wollte Offizier werden, um den Abiturienten bei der Armee richtig einzuheizen, wie er meiner Mutter schon mit 12 versicherte. Direkt über uns wohnten zwei zierliche Schwestern, die, wenn sie betrunken waren, ihre leeren Schnapsflaschen aus dem Fenster warfen. Wenn man bei ihnen klingelte, um sich zu beschweren, wussten sie von nichts. Einmal kamen wir aus dem Urlaub und in der Glaskugel unserer Badezimmerlampe schwamm die Scheiße von oben, weil die beiden Schwestern mit alten Zeitungen ihr Klo verstopft hatten. Sechstes Kapitel. Als erstes war ich an der gelben Puppi interessiert, der Mutter Friseuse war, dem ganzen Kindergarten die Haare schnitt. Ihr Opa hatte noch mit Ernst Thälmann Karten gespielt. Ihr Kinderzimmer war so schmal, dass man, wenn man die Arme ausbreitete, beide Wände mit den Händen berühren konnte. Beim Essen am großen Tisch zog die gelbe Puppi einmal an ihrem Niki und zeigte uns ihre Brust. Dafür bekam sie von der Kindergartentante einen kräftigen Schlag auf den Hinterkopf. Sie hieß gelbe Puppi, weil sie so aussah wie das Mädchen auf einer der Karten aus unserem Memory-Spiel. Auf einer anderen Karte war ein Mädchen mit zerzaustem dunklem Schopf zu sehen, das verschlafen im Bett saß, die Zumpel-Liese. Mein ganzes Leben lang bin ich nur diesen beiden Typen von Mädchen begegnet, gelben Püppis und Zumpel-Liesen. Jeden Morgen wurde ein Junge und ein Mädchen ausgewählt, die den Tag in einem Holzhaus verbringen durften, das in einer Ecke des Raums stand. Es war eine große Ehre. Das Mädchen übernahm sofort das Kommando und zwang den Jungen, den Boden zu fegen oder die Kehrschaufel zu halten. Um uns Knoten und Schleifen beizubringen, wurden die Stühle hochgestellt. Jeder bekam einen bunten Faden und übte an den Stuhlbeinen Knoten binden. Weil ich es trotzdem nicht schaffte, mir die Schuhe zuzubinden, half mir ein fürsorgliches Mädchen aus der großen Gruppe. Sie sagte, ich mach dir eine Doppelschleife. Doppelschleifen, das verstand ich intuitiv, hielten besser als einfache Schleifen. Meine hielt sogar den ganzen Tag. Ach, ich mache aber durch. singt. Auf unserem Hinterhof wohnte eine Frau, die sich immer über unseren Krach beschwerte und runterkam, um einem von uns eine zu knallen, wenn wir in der Hinterhoferde nach Regenwürmern hoben. Eines Tages wollten wir mit ihr abrechnen. Wir legten eine Lasso-Schlinge im Hausflur aus und jeder ließ sein Taschenmesser und seinen Plastik-Tomahawk bereit. Dann lockten wir sie mit unserem Geschrei nach unten. Sie kam auch tatsächlich, aber unser Lasso funktionierte nicht. Sie trat zwar in die Schlinge, aber die Schlinge zog sich nicht wie im Film um ihren Fuß fest. Sie lief einfach weiter, ohne etwas zu bemerken, schnappte sich einen von uns und zerrte ihn an den Ohren. Auf der anderen Straßenseite wohnte eine verwirrte Frau, die sich manchmal nachts ans Fenster stellte und schrie: Ulbrich, das Schwein hat uns verraten! Vor ihrem Haus hielten oft große LKWs mit laufendem Motor. Den Grund dafür erfuhren meine Eltern, als es zu einer Unterschriftensammlung der Anwohner kam, die sich darüber beschwerten, dass in diesem Haus eine Frau mit 5 Kindern, der Mann im Knast saß, als Prostituierte arbeitete und dass die LKW-Fahrer, die sie besuchen kamen, den Motor nie abstellten. Dobi, die Freundin meiner Schwester, wohnte im Nebenhaus. Ihre Eltern schenkten mir immer eine Wachskerze in Form eines sitzenden Schweins. Die ganze Familie verspottete meine Kerze, die ich trotzdem sehr liebte. Als Dobi einmal nicht zur Schule wollte, nahm sie Valium-Tabletten aus dem Bestand ihrer Mutter. Sie schärfte meiner Schwester ein, nichts zu sagen, sonst wäre sie nicht mehr ihre Freundin. Nachts wachte sie auf und nahm noch mehr Tabletten. Erst am Morgen bemerkten die Eltern, dass etwas nicht stimmte. Meine Schwester hatte ihr Versprechen gehalten und Dobi wurde der Magen ausgepumpt. 10. Kapitel. Im Schreibtisch bewahrte mein Vater eine Kiste mit Ansichtskarten auf. Eine dieser Karten sah ich mir immer wieder an. Ein Kupferstich, der spanische Soldaten in Pumphosen und mit seltsamen Helmen zeigte, die dabei zusahen, wie Indianer Hände und Füße abgehackt wurden. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man ohne Hände und Füße leben sollte. Ohne Hände konnte man sich keine Doppelschleife mehr binden, aber ohne Füße brauchte man auch keine mehr. Vielleicht war den alten Männern vom Fortenbeckplatz auch so etwas widerfahren. Es war eine Szene, die ich nicht verstand. Und heute denke ich, dass so Kunst sein muss, dem Betrachter Material ins Gehirn brennen, das er nicht versteht. Als ich einmal an einem sonnigen Tag auf dem Bürgersteig vor unserem Haus mit dem Roller fuhr, kam mein Vater von der Frankfurter Allee herauf und steckte mir eine rote Nelke an den Roller. Er war demonstrieren gewesen. Das nächste Mal nahm er mich mit. Meine Eltern trafen sich an einer Ecke mit ihren Kollegen und unterhielten sich über die letzte Opernaufführung, bis es losging. Manche Demonstranten trugen Holzschilder mit großen Porträts. Auf der Rückseite stand mit Bleistift der Name. Mein Bruder und ich nahmen uns ein Erich-Honecker-Schild, das wir tapfer die ganze Demonstration lang trugen. Als wir an einer Tribüne vorbeikamen, sagten meine Eltern: Da ist Onkel Erich. Aber ich wusste nicht, welchen der vielen Männer sie meinten. Zu Hause baute mein Vater uns aus unserem Schild ein Schaukelpferd. Allein durften wir nicht über die Frankfurter Allee, den sogenannten Damm. Einmal verfolgten wir, ob man noch Damm sah, über den Damm. Einmal verfolgten wir die Spur eines Mörders. Er musste einen Eimer mit tropfender Farbe in der Hand halten, denn die Farbspur zog sich endlos hin, bis sie schließlich über den Damm führte. Hier konnten wir ihn nicht weiter verfolgen und der Mörder blieb unentdeckt. 14. Meine besten Freunde wohnten in der Pettenkofer, einer Spielstraße mit grauem Asphalt. Wir gingen auf den Petty, wo ein paar Kinder im Sandkasten eine Grube ausgruben und dabei Anweisungen von einem größeren Jungen erhielten. Sie gruben immer tiefer, bis er verkündete: Das reicht mindestens. Ich sagte zu ihm: Mindestens heißt, wenn nicht noch mehr. Und er sah mich verständnislos an. Auf dem Rückweg nach Hause wurde es schon dunkel. In den Hauseingängen standen Bauarbeiter und tranken Bier aus kleinen braunen Flaschen, obwohl man nicht aus der Flasche trinken durfte. An einer Ecke sprach mich ein großes Mädchen an, wo hier die Benchstraße sei. Ich wusste, es konnte ihr helfen. Der Stolz darüber schnürte mir fast die Kehle zu. Aber es war kein unangenehmes Gefühl, man wusste nicht, wohin damit. Bevor ich zur Schule ging, hatte ich ein Mädchen nur angefasst, um sie festzuhalten und ihm den Rücken mit zerdrückten Hagebutten einzureiben. Was angeblich juckte. Ob es je gejuckt hat? Die schon schreiben konnten, spielten ein neues Spiel, bei dem einer dem anderen mit dem Finger Buchstabe für Buchstabe ein Wort auf ihren Rücken schrieb, bis er es erriet. So kam es, dass ich, weil ich unbedingt mitspielen wollte, auf Mädchenrücken schreiben gelernt habe. 17 Tage. Schluss. Von unserem Haus noch ins Nobucher Neubaugebiet, wo wir auch mit dem Auto in die neue Wohnung, die nach unten renoviert war. Meine Mutter hatte beim Anblick der blanken, löchrigen Betonwände geweint. Es war Winter, die Strecke war dunkel. Ich zählte meine Lieblingsverkehrsschilder, die mit dem gelben Quadrat in der Mitte, waren über 40. Ich zählte auch alle Golds, die ich sah, weil ich gehört hatte, dass unsere Regierung bei uns 20.000 Golds zugelassen hatte und ich überprüfen wollte, ob das stimmte. Unser neues Haus stand schon, war aber noch unbewohnt. Die ganze Gegend versank im Schlamm. Als es soweit war und wir die alte Wohnung verließen, empfand ich keinen Kummer. Aber ich weiß noch, dass ich meinem Vater vorschlug, die Wände der alten Wohnung Quadratmeter für Quadratmeter abzufotografieren und diese Bilder statt einer Tapete in der neuen Wohnung an die Wand zu kleben, sodass alles wieder wäre wie vorher. Ja, Dankeschön. Jetzt kommt Stefan Kalsich.